Ein Thema heute Abend ist mit Jesus auferstehen. Wir haben gehört, wir sind Teilhaber an Jesus und Jesus ist Teilhaber an uns. Und ich möchte jetzt mit einer Bibelstelle aus 1. Korinther 5, Vers 20 bis 23 lesen. Und da heißt es: Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Und so wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Das ist übrigens eine interessante Formulierung. Also 21 nochmal. So wie der Tod durch einen Menschen, nämlich Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, nämlich Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge: Christus zuerst, und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Es ist echt ein sehr teures und auch riskantes Verfahren. Und bisher ist es auch völlig unklar, ob das irgendwie funktioniert. Und vor ungefähr 20 Jahren oder 25 Jahren kam Mel Gibson in diesem Film Forever Young raus, wo er keine Perspektive mehr sah und sich bereit war, einfrieren zu lassen in seinen Körper, um für irgendwann mal später vielleicht, ich glaube, bei ihm war es so, dass seine Geliebte einen Unfall hatte, einen Schlaganfall, und im Koma lag, und er dachte, das wird nichts mehr, und das war seine große Liebe, und deswegen hat er sich dort als Versuchsobjekt bereit erklärt, einfrieren zu lassen. Es gibt immer wieder Menschen, vor allem Menschen mit sehr viel Kleingeld, die bereit sind, sich oder Erbgut von ihnen oder das Gehirn oder sonst was in flüssigem Stickstoff oder wo auch immer einfrieren zu lassen, in der Hoffnung, irgendwann mal später gibt's die Möglichkeit, auf ihre Krankheit oder auf lebensverlängernde Maßnahmen endlich einzugehen. Ich habe das erst dadurch neulich mal auch wieder begriffen, als es darum ging, irgendwie mit meinen Zähnen irgendwas gucken, macht eine Krone oder was auch immer dran ist. Und dann sagte der Zahnarzt zu mir: Ja, wir leben ja in einer faszinierenden Zeit, weil sich die Entwicklung im Medizinischen so rasant verändert, dass wir jetzt nur gar nicht wissen, was irgendwann mal möglich ist. Er hatte das jetzt rein nur auf Zahnersatz und Sonstiges. Früher hatte man ja Zähne wie Sterne, wenn die quasi die dritten, ihr wisst, Zähne wie Sterne, nachts kamen sie immer raus. So. Und heutzutage ist ja da mit Implantate und verschraubt und so weiter, das ist ja Bombe, und es sieht auch genauso aus wie der normal gewachsene Zahn und gar nicht mehr so ein künstliches Gebiss, wie so früher üblich war. So, das heißt, die Entwicklung im Medizinischen ist rasant, und doch sind wir an einem Punkt, dass Menschen einfach irgendwann ihr Leben zu Ende gehen und sterben. Und für manche ist es so eine Dramatik, dass sie das versuchen zu überbrücken durch eine Einfrierung, um später mal in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Kultur, in einer ganz anderen, mit Menschen, die sie eigentlich gar nicht mehr kennen, versuchen, nochmal das Leben aufzunehmen. Ich habe gerade vorgestern jemanden damit wieder überrascht, dass ich gesagt habe: Was ist der Unterschied zwischen den Olympischen Winterspielen 2006 und den Olympischen Winterspielen 2018? 2006 gab es noch kein iPhone. Da war denn so ein Kerl: Was, kann gar nicht sein. Zack, hat gleich mal nachgegoogelt: Was, gibt es erst seit 12 Jahren? War der völlig so: Es ist doch schon wie so immer da. Die Welt dreht sich so schnell, wir wissen ja gar nicht, was es in 12 Jahren gibt, mit was wir uns, wie wir kommunizieren, wie unser Leben aussehen wird. Wahrscheinlich dürfen wir unsere Dieselautos nicht mehr selber durch die Stadt fahren, sondern das sind irgendwelche ferngesteuerten Elektroautos, wie so eine Art Bussystem oder sonst irgendwas. Die wollen ein Leben festhalten, das sie in der späteren Zukunft versuchen wollen, nachzuleben, weil sie meinen, was zu verpassen. Aber früher oder später müssen sie doch das Angesicht des Todes in das Angesicht des Todes schauen. Und sie bekommen wie jeder andere Mensch den Tod, den sie von Adam geerbt haben, der wird kommen. Von Adam vererbt auf jede Person von uns ist Gesetz, dass wir eines Tages sterben müssen. Wir haben uns in den letzten Wochen darüber unterhalten, wir haben darüber gesprochen, ich habe gepredigt, dass wir mit Christus, was wir für eine Identität in Christus haben, dass wir mit Christus gekreuzigt, dass wir mit Christus gestorben und dass wir mit ihm auch auferweckt wurden. Und ich möchte heute den Gedanken nochmal weitermachen, dieses mit ihm in einer Auferstehung zu sein. Nachdem Jesus, als er am Kreuz gestorben ist und beerdigt wurde, ist er am dritten Tage von den Toten auferstanden. Unser apostolisches Glaubensbekenntnis sagt dies auch aus. Gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen ins Reich des Todes, auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Wenn wir nur an das Kreuz glauben würden und an den Tod, an Jesu am Kreuz, aber die Kraft von Ostern nicht hätten, dann wäre unser Glaube wirklich nur eine Interessengemeinschaft ohne wirkliche Kraft, ohne wirkliche Perspektive. Wir würden bis zu unserem Lebensende, bis zu unserem Tod an etwas glauben und dann wär's rum. Seit 2 oder 3 Tagen überschlägt sich das Netz und sogar in den Tagesschau-Nachrichten ist wohl am Mittwochabend die Nachricht durchgegangen, dass ein 99-jähriger Amerikaner gestorben ist. Sein Name ist Billy Graham gewesen. Billy Graham, einer der einflussreichsten evangelikalen Pastoren auf diesem Planeten. Er war wohl Berater von 7 Präsidenten. Gut, 99 Jahren hast du auch viel Zeit und da kommen ja manche. Der wahrscheinlich dachte sich, Billy Graham, ist mir egal, wer unter mir Präsident ist. Auf jeden Fall war das Ringen und die Botschaft von Billy Graham die ganze Zeit und das, was er selber gelebt hat. Ich bin hier nur ein Durchreisender, weil da kommt noch was. Und ich habe mir sagen lassen und ich habe so weit gehört und informiert, dass die letzten Jahre sehr stark von Krankheit geprägt waren, von einem Zerfall des Körpers, von einer Schwächung. Gut, mit 99, der Papa von der Jutta Benevitz ist jetzt mit 96 gestorben und die Kinder sagten Jutta auch, es ist jetzt auch okay gewesen. Er ist komplett erblindet gewesen, war ein Pflegefall. Der Zeitpunkt ist so, wir trauern nicht jemanden nach, der zu früh gegangen ist. Billy Graham ist nicht zu früh gegangen, er hat einen echten Prozess des Zerfalls erlebt in den letzten Jahren und von Krankheit, vielleicht von Schmerz gezeichnet. Und doch war seine Botschaft und sein Innerstes und seine Ausrichtung, dass da kommt noch was in der Zukunft. Wie gehen wir dann damit um, wenn unsere Lebenskräfte irgendwann vielleicht nachlassen? Also, die Claudia Pechstein heißt eine der Eiskunst-Schnellläuferinnen. Ja, Eisschnellläuferin, genau, so ist es. So, ja, das ist auch nur eine Kunst, in dem Alter so schnell zu laufen. Weil ich mir habe sagen lassen, dass die Katharina Witt meinte, dass die sich eher jetzt in so Seniorensport begeben sollte und nicht in 4 Jahren nochmal zu einer Olympiade gehen zu wollen. Was machen wir damit, wenn unsere eigenen Kräfte eigentlich nachlassen? Ist dann eigentlich so diese Furcht vor, ja, es war halt früher alles schöner und das damals konnten wir noch und jetzt ist es halt so? Oder ist in uns diese unbändige Erwartung, das Beste kommt doch erst noch? Jesus wurde gekreuzigt, er ist gestorben, er wurde beerdigt und er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und genau so werden auch wir auferstehen. Das sage nicht ich, das ist nicht ein Wunschdenken, weil ich irgendwo so denke, wie toll wäre es, wenn es so wäre, sondern weil das Wort Gottes es so sagt. Die Bibel spricht davon. Und wir werden Teil der neuen Schöpfung und Teil der neuen Schöpfung ist auch die Auferstehung von den Toten. Ob das also sofort geschieht oder wir, nachdem wir gestorben sind, vielleicht in einen Zwischenraum geparkt werden, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Wir kommen da auch, oder Theologen kommen da in eine Riesenspannung. Was meinte denn Jesus, als er diesem einen Verbrecher, der auf der einen Seite von ihm mitgekreuzigt wurde, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ist dieses Paradies der Himmel oder was ist heute? Also, wenn wir hier den irdischen Leib verlassen, dann sind wir außerhalb von Raum und Zeit. Und ich glaube, dass denn Zeit auch keine Rolle mehr spielt. Und ich kann mir das nur so erklären wie bei einer Vollnarkose. Ich weiß um diesen Moment, als ich in die Narkose so eingeschlafen bin. Und im nächsten Moment bin ich wieder wach und denke mir so, war es jetzt schon oder bin ich nur kurz die Augen zu und dann sagen die, nee, alles passiert, alles zugnäht, alles rausgeholt, vor den Nagel geschraubt oder sonst getackert, alles passiert. Und dann denkst du, wo ist die Zeit geblieben? Vielleicht kannst du dich auch an das Einschlafen erinnern und dann das nächste Mal wach geworden. Zack. Und schon neue Leber drin. Zack. So schnell kann es gehen, weil wir es denn nicht mitkriegen. Vielleicht ist es so, das weiß ich nicht. Die Ewigkeit ist ja nicht mehr an die zeitliche Dimension gebunden, ist auch eigentlich nicht so wichtig, wie genau der Ablauf ist. Wichtig ist allerdings die Tatsache, dass wir genau so wie Christus, wie Jesus auferstehen werden. Ich werde ich bin relativ okay mit meinem Körper, ich könnte hier im Stau am mittleren Ring etwas weniger haben, sonst wäre der okay, aber eigentlich ist so, wir dürfen uns darauf freuen, wir werden einen Auferstehungsleib bekommen, der von Gottes Herrlichkeit geprägt ist. Ich werde auferstehen zum ewigen Leben. Du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hier auf Erden, du wirst einen auferstehen zu einem ewigen Leben. Das ist möglich und von Gott so gewollt. So wie in dem Anspiel Jesus gesagt hat, ich könnte ohne dich existieren, aber ich möchte mit dir zusammen und ich möchte die Zeit mit dir haben und ich möchte diese eine auf Ewigkeit angelegte Beziehung mit dir hier schon jetzt auf der Erde leben. Und es zeigt am Beispiel Jesu, dass Gott von den Toten auferstehen lassen kann. So nach dem Motto, warum hat Gott denn Jesus von den Toten auferstehen lassen? Weil er es kann. Er kann's. Er kann auch dich und mich von den Toten auferstehen lassen. Also mich begeistert es. Wir haben sicher denn die Frage, werden alle Menschen auferstehen? Werden denn alle Menschen auferstehen? Und da sagt die Bibel auch ganz klar, ja, es werden alle auferstehen. Der entscheidende Unterschied ist aber, ob ich das Erbe Adams oder das Erbe Jesu bekomme. Ob ich also zum ewigen Gericht oder zum ewigen Leben bei Gott auferstehe. Das ist ein Trugschluss. Und wie viele Menschen, die Suizid begehen, die denken nicht, ich beende hier mein Leben und dann eine Ewigkeit woanders weiterzuleben, sondern die wollen ihr Leben beenden, damit es endlich rum ist, dass es vorbei ist, dass sie es nicht mehr spüren. Und das Krasse ist tatsächlich, dass aber das Neue Testament so voll ist von dem, Mensch, wenn du nicht versöhnt bist mit Gott, dann ist echt Heulen und Zähneklappern angesagt. Dann ist ein permanenter Mangel da. Da ist ein permanentes, stell dir vor, du hast Durst und es gibt kein Wasser zu trinken. Und wenn, dann ist es immer nur gerade so viel, dass du nicht verreckst. Das muss die reinste Hölle sein. Aber Jesus streckt die Hände aus und sagt, das möchte ich nicht, dass ihr Menschen unter einer ewigen und einem ewigen Gericht leidet. Deswegen habe ich doch am Kreuz alles auf mich genommen. Bin vom nicht nur ins hinabgestiegene Reich der Toten, sondern von Gott her gerufen worden und auferstanden. Mensch, und ich sage euch, wir werden nur dadurch auch bei anderen Menschen gehört und attraktiv, wenn wir mit dieser Erwartung der Auferstehungskraft und des ewigen Lebens wandeln durchs Leben und nicht, wenn wir gefühlt wie ein Vereinsorganismus halt so unseren gemeindlichen Aufgaben nachrennen und davon geschlaucht sind. Und dann sagen die, euren Interessenclub möchte ich nicht auch noch zusätzlich haben zu meinen Aktivitäten. Nee, das, was die Menschen ansprechen wird, ist diese Erwartungshaltung, diese Freude und diese Gelassenheit, dass wenn unser Leben, unser Körper, unsere biologische Identität nachlässt, dass wir vom Geistlichen her diese Erwartungshaltung eigentlich erleben, leben, pflegen, dass es doch besser wird und weitergeht. Genau, eine sagt Amen. Ich hätte euch jetzt gedacht, ihr flippt alle aus, springt hoch, dreht euch im Kreis. Okay. Sicher argumentieren manche, Christen vertrösten doch nur auf die Ewigkeit. Nee, ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Das Neue, ewige Leben hat schon jetzt gewaltige Auswirkungen. Wir vertrösten nicht auf den Himmel, aber neben der Auswirkung im Heute hat Jesus auch noch Auswirkungen auf unsere Ewigkeit. Oh, das ist so cool. Ich bin da so dankbar, dass wir Teilhaber Jesus sind und Jesus Teilhaber an uns ist. Ich finde das genial. Und wir dürfen hinausblicken in eine Zukunft mit dem Vater durch Jesus. Und so möchte ich echt auch darum werben und bitten und drängen und sagen, ich am liebsten in die Richtung pushen, lass dich da ganz neu von Gott begeistern. Eine unserer Visionen ist, wir sind motiviert, begeistert und ermutigend. Und da geht es nicht nur drum, wenn alles glatt läuft im Leben und weil wir ja so beweglich und erfolgreich sind, sondern es ist auch, wenn Leute aufgrund von Krankheit gezeichnet vielleicht einen abnehmende Manneskraft haben oder die Leistungsfähigkeit nicht mehr so bringen, die Konzentration nicht mehr so da ist und trotzdem diese Hoffnung, dieses Brennen da ist, Mensch, Jesus, ich freue mich auf den Auferstehungsleib. Paulus, der beschreibt es in seinen Briefen so, der sagt, manchmal weiß ich gar nicht, was ich lieber will. Schon jetzt beim Vater sein und in dieser ganzen Unbeschwertheit endlich dort zu sein, wo wir als Botschafter quasi, was wir repräsentieren oder nach wie vor als Botschafter in einem sterblichen Leib hier zu sein, um noch möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und das ist ja auch so interessant, so spannend oder so vielleicht manchmal paradox. Wir hatten dort im Allgäu bei dem Heaven's Gates Einsatz, sagte denn der Pastor zu mir, eigentlich ist fast niemand aus der Gemeinde da als Zuschauer. Und klar, die haben es alle vor 2 Jahren gesehen. Und er sagte, Mensch, das tut mir echt leid. Die müssten es ja nicht wegen sich angucken. Aber sich überlegen, wen könnte ich eigentlich einladen und mitnehmen? Und dann denkst du so, ja, manchmal sind wir da schon in einer gewissen Komfortzone, Bequemlichkeit, und dann sagen wir, ach, ich kenn's ja. Oder egal was, für mich ist es ja nichts Neues. Es geht doch denn gar nicht erstmal um mein oder dein Bedürfnis, sondern um das, habe ich vielleicht die Chance, jemanden dadurch einen Blick oder ein Fenster oder eine Perspektive zu öffnen? Oder bin ich derjenige, der weiß, wie derjenige auf zum Beispiel Heaven's Gates reagiert? Ich glaube, dass wir in unserem Gemeindeleben und Gemeindeaktivität sicher uns immer wieder auch die Frage stellen dürfen und müssen, zu sagen, wenn ich Kind Gottes bin, wenn ich doch ein Kind bin, das sagt, ich bin mit Jesus, ich bin durch Jesus mit Gott versöhnt, mir sind die Sünden vergeben, ich bin Kind Gottes, dann ist doch so viel Gnade da, dass wir fast machen könnten, was wir wollten und trotzdem gerettet werden würden, wenn wir uns nicht gegen Gott stellen. Aber unser Leben manchmal dann auch alles andere wäre als ein gutes Beispiel für Menschen, dem sie folgen können, um den lebendigen Gott kennenzulernen. Und dann wünsche ich mir echt, dass wir da mit einer ganz neuen, ich für mich, Leute, ich predige nicht euch an, ich predige mir, dass ich da mit einem ganz anderen Ansporn bin und nicht sage, wie viel Freiheit kann ich denn ausnutzen, immer noch okay zu sein und mit, also quasi, das Ticket nach wie vor gebucht, sondern wie muss eigentlich mein Leben sein, dass ich Menschen noch mehr an mich dranhängen und sagen, hey, das, wie du das lebst, möchte ich auch erleben. Und woher holst du dir deine Kraft? Was ist deine Perspektive, um durchs Leben durchzukommen, bei all den Herausforderungen, die da sind? Wenn die Heizung auf einmal kaputt geht und du nicht weißt, und wenn egal was ist, woher hol ich meine Kraft? Holst du deine Kraft, um mit Jesus echt auf einem sicheren Weg zu gehen und für andere ein gutes Beispiel zu sein? Dann könnte man sagen, ja, da bin ich aber doch wieder ganz schön gesetzlich. Das ist ja entsetzlich, denn das kommt mir ja unter Druck. Ich glaube, der Himmel wird wunderschön. Ich glaube, das wird richtig super. Und ich hoffe echt zutiefst, dass mir dann im Himmel keiner fehlt, dass ich keinen Mangel dadurch empfinde von all den Menschen, wo ich die Chance vertan habe, sie vielleicht mitzunehmen. Und doch habe ich so in mir diese leise Wunsch und Ahnung zu denken, Jesus, ich hoffe echt, dass ich alle mitnehme, die möglich sind. Ich nicht durch einen Nachbarschaftsstreit, bei dem ich Recht bekommen möchte, Menschen auslade, den lebendigen Gott kennenzulernen. Dass sie nicht aufgrund von meinem Temperament oder meiner vielleicht egoistischen oder Hartherzigkeit, die ihr nicht kennt, die aber bei mir durchblitzen kann. Wenn ich im Autoverkehr da mir die Vorfahrt genommen wird oder sonst irgendwas, sondern dass ich mit meinem Leben so viele Menschen wie möglich mitnehme. Ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass wir dort echt an dem Punkt uns neu ausstrecken, zu sagen, boah Gott, wenn du mir ein Auferstehungsleib gibst, gib mir echt die Perspektive, welches sind die mir anvertrauten Menschen und wie müsste mein Leben auch gestaltet sein, dass die angesteckt werden. Halleluja. Ich möchte dich fragen, was denkst du darüber, über die Auferstehung? Ist das was, was dir schon eine freudige Erwartung in dich setzt? Oder ist das Leben doch so extrem wichtig, dass alle Leid oder Krankheit oder schlechte Prognose, die kommen könnte, die Möglichkeit oder die Kraft oder die Macht hätte, dich von Gottes Liebe wegzureißen, dass nur weil unser biologischer Körper oder unsere menschlichen Perspektiven, ob beruflich oder beziehungsmäßig oder wie auch immer, nicht gut sind, erlaubst du diesen Dingen, dir die Freude für den Himmel rauben zu lassen? Oder ist es was, da so sagen, wir möchten lernen, mit dieser inneren Stärke, Gelassenheit zu leben, egal was kommt, ich bin dein Kind. Und was empfindest du, wenn du über die Ewigkeit bei Gott nachdenkst? Halleluja. Ich lade dich ein, mit Jesus ganze Sache zu machen. Es gibt solche Parolen, die man rauskauen hat. Vielleicht hast du schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, dass es uns auch echt immer wieder anspornen kann. Der eine sagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Oder ein anderer Ausspruch ist, sei echt ganz sein oder lass es sein. Sei ganz sein oder lass es sein. Oder die Bibel, die sagt an mancher Stelle, ach, wenn du doch weder wenigstens heiß oder kalt wärst, aber weil du irgendwie lau bist, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Das kotzt mich an. Und ich bin so selber herausgefordert. Und ich sage, Jesus, ich möchte echt brennen für dich. Dass die Auferstehung, die Botschaft der Auferstehung mich so tief anrührt, berührt und ich die Kraft der Auferstehung in mir lebe, egal was mein Leib, was meine berufliche Perspektive, egal was zwischenmenschliche Problematiken, egal was Ablehnung oder sonstige Dinge, die uns von Gott trennen möchten, was kommt, ich brenne für dich. Halleluja, Jesus, ich bete echt. Vielleicht können wir jetzt in diesem wichtigen, heiligen Moment miteinander aufstehen. Ich lade euch ein. Macht das mit Gott ganz persönlich aus. Ich möchte beten und mich zum Sprecher machen, aber du musst es für dich auch so ergreifen. Jesus, ich bete echt, dass die Auferstehung, die Kraft, die Perspektive dieser in Beziehung, in einem unfassbaren Zustand der Ewigkeit mit dir zusammen verbringen, dass das in uns so ein starkes Feuer entzündet, dass die Leidenschaft, Christ zu sein, etwas mit zu tun hat, dienstbereit, als ein Jünger Jesu sich auch unter Autorität zu stellen, unter Gottes Wort zu stellen und nicht den Gedanken des persönlichen Freiheit ausleben, des Freiheitswillen, sondern um die Dienstbereitschaft, um der Menschen willen, um deinetwillen. Halleluja, Jesus, ich glaube echt, dass du was Großartiges vorhast mit jedem Einzelnen von uns. Ich glaube echt, Jesus, dass du was Großartiges in unserer Stadt vorhast, dass du was Großartiges mit uns als Gemeinde und mit den Gemeinden hier am Ort hast, die von dir geprägt sind, die sagen, wir möchten uns ganz auf dich einlassen. Wir zerflettern die Bibel nicht, wir versuchen nicht, die permanent zeitgemäß anzupassen an unsere Kultur, dass die Bibel sich anpassen muss an unsere Lebensweise, sondern dass wir unsere Lebensweise anpassen an dein Wort. Dass wir unser Fundament auf dir gründen. Jesus, ich bete echt, dass dein Segen fließt, dass dein Heiliger Geist fließt, dass du, Gott, fließt durch uns. Und dort, wo wir vielleicht manchmal unser pfingstlich-charismatisches Erbe auch vernachlässigen, wo der ganze Bereich des Sprachengebets, das im prophetisch reden, dienen, wirken, eine Geistentscheidung. Jesus, ich bete echt, dass alles, was du in uns hineingelegt hast, du ganz neu entzündest, entflammst, dass wir offen sind und nicht nur sagen, wenn es kommt, ist gut, wenn es nicht kommt, ist auch gut, sondern dass wir uns danach ausstrecken und uns sehnen, dass du Gott wirkst. Halleluja. Ich lasse euch uns jetzt einfach so einen Augenblick in der Gegenwart Gottes. Wir wollen dann noch das Lied singen und nimm diese Zeit als eine heilige Zeit ganz persönlich.